Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute Morgen hier reingekommen und dachte mir, oh, ist es genial warm hier. Ist es nicht schön? Ist es draußen affenkalt, hätten wir früher gesagt. Und hier haben wir so eine angenehme Wärme. Aber ich glaube, das, was uns hier rein treibt, ist nicht nur die Wärme, die wir so quasi physikalisch spüren, sondern auch die emotionale Wärme. Und in der Gegenwart Gottes, da wird's echt warm. Manch einem auch manchmal ganz schön heiß. Und er denkt sich, nix wie weg hier. Ich halte es nicht aus. Aber Gottes Wort ist etwas, was uns echt vereint. Und wir unter dem Wort Gottes auch, so wie auch in dem Bibeltext, im Wort, das wir während des geistlichen Impulses gehört und haben und aufgenommen haben, habe ich gemerkt, boah, da steckt so viel drin. Das muss man jetzt so gar nicht auslegen. Es würde sich nur fast lohnen, über jeden Satz mal eine eigene Predigt zu halten. Wir machen heute weiter mit Wort Gottes. Letzten Sonntag ging meine Predigt in die Richtung der siegreiche Auswirkung des Wortes Gottes. Vielleicht für uns nochmal zum Verständnis. Irgendwann gibt es in deinem Leben diesen Punkt, wo du gläubig geworden bist. Wir nennen das so vielleicht als Christen ans Kreuz gekommen, am Kreuz Jesus um Vergebung unserer Sünden gebeten zu haben. Und wir Freikirchler benennen das dann, ja, da habe ich mich damals bekehrt. Und da können dann die anderen, die den Begriff nicht kennen, nicht, die wissen nicht, was es ist. Ist das ein schwäbischer Begriff? Hat es was mit Kehrwoche zu tun, dieses bekehrt? Also, es ist was passiert. Sünden sind vergeben. Diesen Punkt, ich hoffe, dass viele von euch oder die meisten das schon erlebt haben, und wenn nicht, ihr vielleicht heute nach der Predigt sagt, das möchte ich tun, ans Kreuz kommen, symbolisch, um Jesus um Vergebung meiner Schuld zu bitten. Und jetzt ist aber die Frage, wie geht's dann weiter? Und manch einer denkt sich so, also ich wurde damals, als ich entbunden wurde von der Hebamme, gewaschen, gebadet, gepudert und gewickelt. Das muss doch jetzt genügen. Aber dass eigentlich quasi das sich sauber halten, das sich reinhalten, das eigentlich permanent zu wissen, wo man hobelt, fallen Späne, es ist auch eine Notwendigkeit, sich entsprechend nicht nur ein für alle Mal die Sünden vergeben zu lassen, sondern jetzt eigentlich diesen permanenten hygienischen Standard, geistlichen hygienischen Standard zu halten. Und so geht's heute weiter, und ich möchte mit uns darüber in die Tiefe des Wortes Gottes einsteigen, was es bedeutet, die reinigende Auswirkung des Wortes Gottes. Ich nehme einen ganz klassischen Ehetext, der bei fast jeder Trauung verwendet wird, und der steht in der christlichen Eheordnung im Epheser 5, und ich lese ab Vers 25 bis 27. Epheser, das ist im Neuen Testament, hinterm Galater, wer mitschlagen will, mit aufschlagen will. Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. In diesem kurzen Text finden wir eine Reihe von richtig wichtigen Punkten. Erstens stellen wir fest, dass die beiden Prozesse reinigen und heiligen in engem Zusammenhang genannt werden, aber nicht dasselbe sind. Der Unterschied könnte man so nennen: was heilig ist, muss nicht unbedingt rein sein, aber was rein ist, nicht unbedingt heilig. Was heilig ist, muss nicht unbedingt rein sein, und was rein ist, nicht unbedingt heilig. Ich habe hier, Lasse, das sind die Opferkörbe der Zukunft. Ja. Also, ich habe hier eine nagelneue, okay, hier sind ein paar Flecken dran, und eine nagelneue Klobürste. Die ist rein, die ist jetzt wirklich so rein, dass ich die wirklich ohne Probleme so benutzen kann. Das muss sie aber nicht unbedingt sein. Sie müsste das für den Zweck nicht unbedingt sein. Ich habe hier eine Spülbürste, die ist schon gebraucht. Das heißt, also wenn ich jetzt mal die Toilette mit dem Küchenwaschbecken vergleichen, wo ich Nahrungsmittel zubereite, dann hat es den Effekt, auch die muss nicht, nur weil ich sie in der Küche für Nahrungsmittel beziehungsweise in dem Bereich, wo es hygienisch optimal sein soll, die muss nicht unbedingt deswegen sauber sein. Aber die ist eigentlich mir echt heiliger wie das hier. Die Sache ist die, hier finde ich es ästhetisch schön, wenn die trotzdem einigermaßen sauber ist. Das verstehen wir. Bei dem gehe ich nicht automatisch davon aus, das ist sauber, aber ich halte es auf einem echt hohen Standard und ich hoffe, ihr auch. Sonst braucht ihr mich nicht mehr einladen. Okay, haben wir verstanden. Ihr habt den Hinweis verstanden mit dem Einladen, gell? Das war soweit klar. Okay. Es fällt auf, dass Reinigen und Heiligen im Zusammenhang sind, aber nicht dasselbe. Und zweitens, es fällt uns der Zweck auf, für den Christus die Gemeinde erlöst hat, um sie zu reinigen und zu heiligen. Der Plan Christi, für unsere Schuld zu sterben, ist so lange nicht erfüllt, solange die durch seinen Tod Erlösten nicht den Prozess der Reinigung und Heiligung durchlaufen haben. Ich stelle jetzt hier nämlich was quasi mal in Frage und sage, es reicht in den Himmel hinein, wenn du dich bekehrst. Da gibt es allerdings Theologen, die streiten darüber, kann man seine Heil verlieren wieder. Und ich sag, hey, wenn du dich bekehrst, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, heißt es noch nicht automatisch, dass du dadurch ein siegreiches Leben in der Bestimmung Gottes lebst, wenn du lebst wie die Axt im Wald oder wie jemand, der mir damals, nachdem er sich für Jesus entschieden hat, gesagt hat, ja, aber deswegen kann ich jetzt mein Leben nicht ändern. Und das sind ungefähr 15 Jahre her und das Leben ist echt erbärmlich, es ist traurig und von Erfolgslosigkeit in allen Bereichen gekennzeichnet. Ich sage den Satz nochmal, der Plan Christi, für unsere Schuld zu sterben, ist so lange nicht vollkommen erfüllt, solange die durch seinen Tod Erlösten nicht den Prozess der Reinigung und Heiligung durchlaufen haben. Sich für Jesus zu entscheiden, ist nicht die Krönung unseres Lebens, sondern es ist der Beginn eines Lebens und eines Prozesses. Und wie Paulus sagt, der Beginn eines Kampflauf, eines Wettlaufes. Weil der Zustand, den wir als Braut Christi erreichen sollen, ist wie ohne Flecken und Runzeln, heilig und tadellos. Ich fand es cool an der Hochzeit einer wunderschönen Braut. Dani hatte keine Flecken, keine Runzeln. Make-up macht so viel wett. Nee, damals war meine Frau echt auch eine richtig junge, tolle Frau und jetzt ist sie eine tolle Frau. Ohne Flecken und Runzeln, heilig und tadellos. Und drittens fällt auf, dass das Mittel, das Jesus benutzt, um seine Gemeinde zu reinigen und zu heiligen, das Wasserbad im Wort ist. Die Wirkung des Wortes Gottes wird also mit einem reinigenden Bad verglichen. Schon in Johannes 15, Vers 3 lesen wir, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und dazu im Gegensatz oder in Ergänzung heißt es in 1. Johannes 1, Vers 7, doch wenn wir wie Christus im Licht leben, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Es gibt also zwei Reinigungsmittel. Es ist zum einen die Reinigung durch das vergossene Blut Christi, ich habe es mit der Bekehrung dargelegt, und es ist zum anderen das Wasserbad im Wort. Und ich möchte es damit belegen und noch bestätigen mit der Aussage, die Johannes in 1. Johannes 5, Vers 6 schreibt, dieser ist es, 1. Johannes, wer mit aufschlagen will, ist Johannes Kapitel 5, Vers 6, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und Blut, und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Keines von beiden ist in seiner Wirkung vollkommen ohne das andere. Es gibt so viele Leute, die halten Jesus als den großen Lehrer, als das große Vorbild, der eigentlich vergleichbar wie Gandhi oder sonstige Koryphäen. In ein paar Jahren werden wir merken, wie auch jetzt hat sich ja vor einigen Tagen vom Nelson Mandela, der Todestag gejährt. Das sind doch wunderbare Menschen, Vorbilder, die auch mit Weisheit der Völker zusammengebracht haben. Aber wer Jesus nur als großer Lehrer sieht, sich über sein Wort freut, der hat nicht den Aspekt der Errettung, der notwendig ist. Er ist nämlich auch der große Erretter, der uns durch sein Blut am Kreuz von unseren Sünden errettet hat. Amen. Im Alten Testament wird uns das sehr anschaulich bei der Stiftshütte geoffenbart. Und hier lesen wir noch mal einen längeren Text. Gehen wir in 2. Mose, Kapitel 30, Vers 17 bis 21. Ist ein ganz interessanter Vers und uns neutestamentlichen Christen, die kaum jüdische Hintergrund oder Wurzeln haben, ist ja so Stiftshütte und wie die gebaut ist und Tempel und Kriege und Mose und brennender Dornbusch, das ist uns ja manchmal echt fremd und subjekt, also und können wir gar nicht suspekt, wir können es gar nicht richtig greifen. Aber hier ist ein ganz interessanter Aspekt, der meine Predigt eigentlich verdeutlicht. In 2. Mose 30, Vers 17 bis 21. Und der Herr sprach zu Mose. Also der Auftraggeber, was jetzt kommt, ist ganz klar Gott. Und es geht an Mose, den Führer der damals des Volkes Israel. Fertige ein bronzenes Becken mit einem bronzenen Untergestell an, stelle es zwischen dem Zelt Gottes und dem Altar auf und füll Wasser hinein, damit Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße waschen können. Bevor sie das Zelt Gottes betreten, sollen sie sich jedes Mal mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Genauso, wenn sie sich zu dem Altar nähern, um für den Herrn ein Opfer zu verbrennen. Diese Vorschrift gilt für Aaron und seine Nachkommen für alle Zeiten. Interessantes Bild, interessanter Aspekt. Wir werden sicher uns da auch mal so ein Bild beschaffen, wo wir einfach so angebeamt, wie die Stiftshütte aussieht. Und grundsätzlich kennen wir das, da gibt's dieses den Vorhof, es gibt das Heilige und es gibt das Allerheilige. Und im Vorhof stehen zwei Gegenstände, einmal ein Brandopferaltar und einmal das Waschbecken. Und es wird gesagt, die Priester, bevor die reingehen in das Allerheiligste, ins Heilige, wo die Gegenwart Gottes näher ist, die sollen sich am Waschbecken waschen, aber genauso, bevor sie opfern an dem Brandopferaltar. Wenn wir dieses Bild auf das Neue Testament anwenden, erkennen wir Folgendes. Das Opfer auf dem Brandopferaltar ist ein Sinnbild für das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat. Und das Wasser im bronzenen Becken als die regelmäßige innere Reinigung ist die Reinigung durch das Wort Gottes. Und beides ist gleich wichtig. Und hier steht es ja nochmal zum Schluss in dem Vers 21. Diese Vorschrift gilt für alle Zeiten. Diese Vorschrift gilt für die Stiftshütte gibt's nicht mehr. Den Tempel gibt's nicht mehr. Die Vorschrift gilt für alle Zeiten. Übertragen auf uns bedeutet das, dass es gibt so viel Menschen im Netz, Internet, die Sachen veröffentlichen und sich da auf Jesus berufen, aber kein klares biblisches Fundament besitzen. So, das heißt, wenn hier der Anspruch von Gott ist, wenn du in die Gegenwart Gottes kommen willst, dann musst du dich am Wort Gottes, im Wort Gottes baden. Das muss sich mit dem Wort Gottes decken. Wenn du Errettung haben willst am Kreuz, an den Brandopferaltar gehen willst, dann muss das fundiert am Wort Gottes sein, wenn das Wort Gottes dieses Wasserbad symbolisiert. Und wir wollen uns jetzt nochmal genauer anschauen, welche Rolle das Wort Gottes in diesem Prozess der Heiligung hat. Und da müssen wir echt beachten, dass es bei der Heiligung einen negativen Aspekt gibt. Und der negative Aspekt ist, getrennt zu werden von der Sünde. Alles, was unrein ist und Gott nicht ehrt. So, das heißt, der negative Aspekt, den diese Bürste in jedem Haushalt haben sollte, ist, niemals ins Klo oder anderswo. Da hast du nichts verloren. Der negative Aspekt, jetzt kann jemand sagen, boah, da geht mir ja voll die Lebensqualität. Also stell dir vor, du bist eine Bürste und so. Was, ich darf nicht mehr im Klo rummachen? Nein, da darfst du nicht mehr sein, weil du bist für einen anderen Zweck bestimmt und für den musst du dich aufheben. Der negative Aspekt ist, sich von Sünde zu trennen. Hier kommt ja übrigens der Teufel als Spaßbremse und sagt ja, Christ werden ist echt blöd. Du darfst so vieles nicht mehr. Also richtig vieles nicht mehr. Also was dürfen wir als Christen nicht mehr? Aber eigentlich sind's denn, wenn man denn das Aufgeplusterte mal überlegt und dann einfach Dinge, die uns schaden. Dinge, die uns definitiv schaden. Also jemanden umbringen, ist jetzt ja eigentlich für mich kein Vorteil, weil ich merke, selbst wenn ich dadurch dem sein Haus beziehe, kann es gar nicht genießen. Vor allem habe ich ja irgendeine Angst, dass das ja mir passieren könnte. So. Auf einmal merken wir, was dürfen wir eigentlich nicht mehr? Sind doch vor allem die Dinge, die uns schaden. Das heißt, die Bürste darf nur Dinge nicht mehr, was eigentlich gar nicht toll ist. Aber es gibt doch auch einen positiven Aspekt. Und der positive Aspekt heißt, an Gottes Heiligkeit teilhaftig zu werden. Und häufig betonen wir den negativen Aspekt und der Teufel auch und sagt so, oh, du darfst das und jenes nicht mehr, wenn du Christ bist, nicht mehr auf den Drogentrip gehen oder durchzechen und dem, was auch immer. Aber der positive Aspekt ist doch, dass wir an Gottes Heiligkeit teilhaftig werden können. Und diesen Aspekt, den dürfen wir auch manchmal noch viel mehr rausstellen. Nicht den Leuten sagen, was sie nicht mehr dürfen, sondern mehr das sagen, was sie dürfen. In ehrlichen, in aufrichtigen Beziehungen miteinander zu leben, jemanden blind meinen Schlüssel anvertrauen zu können und zu wissen, der wird mich nicht ausrauben. Der wird mir das nicht zum Schaden ausnutzen. Epheser 5, Vers 18 heißt es, berauscht euch nicht voll Wein. Und das stellen wir manchmal sehr groß heraus. Aber werdet voll Geistes, betonen wir dagegen, ziemlich schwach. Und dabei lesen wir in Hebräer 10, Vers 12, im zweiten Teil, Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Auch Petrus schreibt folgendes, 1. Petrus 1, Vers 1, ab Vers 5, 1. Petrus 1, 15 und 16. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Heiligkeit ist ein Teil von Gottes unveränderlichem, ewigem Wesen. Wir als seine Nachfolger sollen an dieser Heiligkeit teilhaben. Und Paulus schreibt es so in Römer 12, 1, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges, ein heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in Freude und seinen Willen vollkommen entspricht. Seinem Willen vollkommen entspricht. Den Prozess, den Paulus beschreibt, den können wir in vier Schritte aufgliedern. Und das ist zum einen, erstens, wir sollen unser Leben als lebendiges Opfer auf den Altar legen. Der Altar ist heilig und so wird das Opfer auch heilig. Das ist übrigens ein interessanter Nebengedanke. Auf dem Brandopferaltar in der Stiftshütte wurden regelmäßig ganze Tiere verbrannt. Jetzt ist ja so, ich bin ja auch bei den Ranger und ich weiß, wie das ist, wenn man, stellt euch vor, wir haben da so ein schönes, auf unserem Feuertisch ein schönes Feuerchen und so und auf einmal kommt da jemand mit so einem 8 bis 10 Kilo Schaf, wirft das ganze Tier auf das Feuer, dann haben wir manchmal vielleicht das Problem eher, dass uns das Feuer ausgeht, als dass es verbrennt. So. Das heißt, und jetzt nochmal ein weiterer Gedanke, wenn du für Jesus dein Leben ganz hingeben willst, dann muss dein Feuer echt heiß brennen. Wenn du es lau versuchst, dann geht das Feuer aus. Wenn hier Paulus sagt, tu dein Leben als ganzes Opfer Gott hinbringen, dann muss dein Feuer heiß brennen. So wie manchmal mir das beim Grillen passiert, wenn ich den Bauchspeck nicht rechtzeitig aus den Flammen nehme und dann Kohle habe. Der erste, die Sache ist, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer auf den Altar stellen. Zweitens, nicht gleichförmig der Welt sein. Wir sollen uns nicht am Verhalten der Menschen orientieren, das heißt uns durch Sünde trennen, habe ich letzten Sonntag auch ziemlich intensiv beleuchtet. Der dritte Punkt ist, wir sollen in neue Menschen verwandelt werden und das geschieht durch die Veränderung unserer Denkweise. Und viertens, Gottes Willen für unser Leben erkennen. Der alte, fleischliche, unerneuerte Sinn kann Gottes vollkommenen Willen nicht erkennen, geschweige denn verstehen. Wenn wir mit unserem alten, mit unserem sündigen Überzeugung leben wollen, zwar sagen, ich habe mich doch mal bekehrt, ich glaube, dass Jesus mein Retter ist, aber daraus keine Veränderung ich bereit bin anzustoßen, dann werde ich Gottes vollkommenen Willen niemals erkennen oder verstehen. Und welchen Einfluss hat also hier Gottes Wort? Während wir Gottes Wort lesen, studieren und darüber nachdenken, verändert es die ganze Denkweise. Du bist, was du isst, sagt jemand, und es geht darum, womit du dich fühlst, davon lässt du dich prägen. Ich war echt geschockt. Gestern Abend habe ich versehentlich ProSieben noch gesehen, gibt's eine neue Show, die heißt Mein bester Feind. Ich bin da, also es geht darum, ein Freund, wie weit ist bereit ein Freund für einen anderen was zu machen? Eigentlich ja eine hohe ehrende Sache. Das war so eine Art Erlebnisparcours, den die durchmachen mussten. Und da wurde so ein emotionaler Druck aufgebaut, dass die an einen Punkt gekommen sind, so nachdem, also irgendwo sich runterstürzt und so weiter, schwierige Aufgaben klären. Und dann kommen die an einen Platz und da war ein Tätowierer. Und dann heißt es, also, es gibt jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, die sie sich jetzt hier tätowieren lassen können. Einen besoffenen Esel oder eine Erbse oder sonst irgendwas. Und erst wenn sie sich dafür entschieden haben, was sie tätowieren, können sie an dem Spiel weiter teilnehmen. Das Endziel war, ein Porsche zu gewinnen. Und wenn nicht, ist von jetzt ab das Spiel für sie zu Ende und ihr Freund kriegt den Porsche nicht. Und die waren unter so einem emotionalen Druck und dann so, ich nehme einen betrunkenen Esel, bevor ich mir, was weiß ich, eine Klobrille oder sonst irgendwas drauf. Irgendeinen Schrott. Und dann ging das weiter, das Spiel. Und das Erstaunliche war, ich habe das gerade gesehen, wie zwei Männer, die dann eigentlich an dem Punkt waren zu sagen, ja klar, mach ich. Und dann wirklich, der Tätowierer war bereit, das hat er aufgezogen und innerhalb von 3 Minuten auftätowiert. Irgendwo unwiederbringlich. Und ich habe danach dann mit meinem Sohn drüber gesprochen und gesagt, wie brutal ist es, was Menschen da angetan wird, die einerseits in diese emotionalen Stress kommen, da ja nicht jetzt versagen zu wollen, etwas zu machen, was unwiederbringlich ist. Also es ist eigentlich einer der Moderatoren sagte, jetzt frage ich mich, wer ist eigentlich, was ist verwerflicher, das zu produzieren, diese Sendung, oder dies anzuschauen? Und sagte in die Kamera rein, ihr seid doch bekloppt. Und ich dachte mir, boah, wir sind echt bekloppt. Wir sind echt bekloppt. Und jetzt sage ich euch, was kriegen die Millionen von Menschen jeden Tag für eine negative Einstellung fürs Leben und von den Werten wieder, wenn die sich mit solchen Sachen füllen? Und dann können wir sagen, okay, ProSieben gucke ich ja nicht an, ich gucke ja nur Arte oder sonst was. Das ist ja nicht besser. Aber was kriegen wir mit, wenn wir unsere Denkweise vom Wort Gottes inspirieren lassen? Merkt ihr den Unterschied, was das macht, wenn ich meine Denkweise vom Wort Gottes inspiriert auslebe? Was gut ist, was vollkommen ist, was das, was uns der Reinhard gerade auch heute gelesen hat. Welchen Einfluss hat Gottes Wort? Wenn wir Gottes Wort lesen, studieren, darüber nachdenken, verändert es unsere ganze Denkweise. Wir lernen über die Dinge so zu denken, wie Gott über sie denkt. Und wenn wir lernen, anders zu denken, bleibt auch anderes Handeln nicht aus. Wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes. Also möchte ich zusammenfassen, wahre Reinigung und Heiligung beschäftigt sich nicht mit dem gesetzlichen Ziel, was wir alles nicht dürfen. Heiligung und Reinigung bedeutet nicht, den Leuten vorzu nur vorzutragen, was sie alles nicht dürfen, sondern beschäftigt sich mit dem positiven Ziel, dem Bild Christi ähnlich, hier sagt, heißt es eigentlich gleichförmig zu werden und an der Heiligkeit Gottes teilhaftig zu werden. Leute, lasst uns doch authentische, echte, lebendige Christen sein, die nicht als Spaßbremsen nur den Leuten sagen, was sie alles nicht dürfen, sondern die ihnen sagen, was doch das Wort Gottes an Perspektive hat, das Gute, das Vollkommene, dass Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, mit uns, seiner Braut, die ohne Flecken und Runzeln sein soll, mal die Zukunft verbringen mag. Weihnachten erinnert uns nicht nur, dass Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist, es erinnert uns, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Amen. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort uns verändern wird, wenn wir uns mit deinem Wort auseinandersetzen. Und ich danke dir, dass es reinigende Auswirkungen haben wird, dass wir wissen, was gut, was vollkommen, was ehrbar, was gerecht ist. Und ich bete echt, weil ich weiß, der Teufel möchte das nicht. Der Teufel versucht uns abzuhalten davon, mit Gottes Wort uns auseinanderzusetzen, uns davon abhalten möchte, die Dinge zu lernen, die du uns als Impulse, als nächste Schritte, als reinigende Prozesse zugedacht hast. Und ich bete dich, dass dein Heiliger Geist kommt und dass das Feuer in uns heiß brennt, dass wir uns als lebendiges Opfer auf deinen Altar legen können. Jesus, wir wollen keine frommen gesetzliche Spinner sein, sondern wir möchten in der Authentizität und lebendig leben, als Menschen, die wissen, wofür sie berufen sind, dem Bild Christi ähnlicher zu werden. In Jesu Namen. Amen.